On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Alle deutschen Fußballteams scheitern im Europapokal-Viertelfinale. Die Snooker-WM ist jetzt gestartet und die Tennisfans fragen sich so langsam, nähert sich Zverev der Grand-Slam-Form an? Das alles noch viel mehr in Folge 273 von On the Pitch, der Sportpodcast, an diesem Ostermontag. Deswegen erstmal frohe Ostern. Und
frohe Ostern.
Ja, moin David. Auch am Ostermontag natürlich gibt es auch wieder Content von uns.
Ja, jetzt habe ich mich ja schon selbst hier reingeschlichen. Hallo Benny und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Frohe Ostern natürlich auch noch von mir. Ja, natürlich gibt es wieder Sportupdates von uns zusammengefasst in, ich glaube, heute schaffen wir es mal wieder unter einer Stunde, Benny. Wir haben einiges für euch vorbereitet, unter anderem natürlich die Themen, die du eben schon angerissen hast. Wir blicken unter anderem aber auch darauf, was es im Eishockey und im Handball gerade so für Neuigkeiten gibt. Da tut sich nämlich einiges. Wir sprechen natürlich über Tennis und Snooker, das hast du bereits angerissen. Wir gucken auf die Frühjahrsklassiker im Radsport, dazu noch Darts, Motorsport und Basketball. Und hinten raus im Fußball müssen wir natürlich auch mal gucken, was bei den Frauen eigentlich so los ist. Da haben wir nämlich letzte Woche nicht über die Bundesliga gesprochen, denn da tut sich ja auch in Sachen Trainer ordentlich was. Dann gucken wir natürlich auf den Europapokal, die Viertelfinals liegen hinter uns und natürlich auch, was unsere Teams so machen. Und am Wochenende können die Bayern schon Meister werden. Aber wir nehmen nicht so viel vorne weg, Benny, sondern starten von vornherein mit einer Sportart, die ja sonst auch nicht wirklich groß auf unserer Agenda steht.
Ganz genau, nämlich dem Volleyball. Da geht es nämlich gerade auch so langsam in Richtung Ende der Meisterschaft. Ja, die Final-Playoffs stehen jetzt an, zum Beispiel eben auch in der ersten Bundesliga im Volleyball. Da treffen ja jetzt ab dem 27., das heißt in dieser Woche, Ende dieser Woche, die Berlin Recycling Volleys, ein wunderbarer Name, und gegen die SVG Lüneburg aufeinander. Genau, also eine Finalserie. Es gibt auf jeden Fall mindestens drei Spiele. Die ersten drei sind für den 27. angesetzt, sondern in der kommenden Woche dann am 1. Mai und am 3. Mai ebenfalls. Genau, und so viel hierzu.
Genau, bei den Frauen ist das erste Spiel unterdessen schon gestartet. Da hat sich Schwerin gegen Dresden durchgesetzt. Ich dachte jetzt gerade mal, wenn die Bundesliga da in die Playoff-Phase geht, kann man das ja durchaus mal erwähnen. Und wer mag, kann sich das natürlich gerne angucken. Unterdessen gucken wir dann natürlich auch auf die nächste Sportart, nämlich auf Eishockey. Und da ist natürlich gerade die Playoff-Phase richtig in der heißen Phase. Das hat sich jetzt gedoppelt, aber ist auch egal, weil ich glaube, die Kölner Haie, zumindest die Fans der Haie, den fällt auch gerade nicht ganz so leicht, gerade deutsche Sätze zu formulieren wie mir am Ostermontag. Denn sensationellerweise haben die Kölner Haie in der Finalserie der DEL auf 1-1 gestellt. Heute ist Spiel 3 in Berlin. Die Haie ja mit einer Niederlage 1-5 zu Hause in Overtime das 2-1 erkämpft. Und das ist wirklich Eishockey, wie man es sich nicht schöner vorstellen kann, was man da aktuell zu sehen bekommt.
Ja, es ist wirklich Wahnsinn. Ich meine, die Haie haben ja auch schon sich gegen Ingolstadt durchgesetzt im Halbfinale und da ja unter anderem auch ein 7-0 reinbekommen von Ingolstadt. Also trotz dieser einzelnen hohen Niederlagen muss man eben über die lange Distanz, über mehrere Spiele immer mit den Haien rechnen offensichtlich. Weil genau, du hast ja schon angesprochen, in der Verlängerung kann man dann tatsächlich auch diesen Sieg den Berliner Eisbären abknüpfen. Und deswegen bleibt es eben jetzt spannend nach diesem 1-5 jetzt dieses 2-1. Und auch da geht es, ich glaube sogar heute weiter mit dem dritten Spiel, genau, heute Nachmittag. Könnt ihr das verfolgen? Also, wenn ihr praktisch direkt die Folge hört, dann werdet ihr merken, so, schaltet direkt Eishockey ein. Genau, wird auch noch sehr, sehr spannend.
Genau, das Ganze gibt es auch im Free TV bei DF1 zu sehen, falls ihr da draußen unverständlicherweise kein Magenta-Sport-Abo habt. Aber das lohnt sich natürlich auch für das Saisonfinale in Liga 3. In der DEL2, in der zweiten Eishockey-Liga, steht auch das Finale ja mittendrin an. Auch Spiel 3 heute. Die Kasseler Huskies sind ja leider nicht mit dabei. Auch bei Ravensburg gegen Dresden steht es hier 1-1. Und dann blicken wir natürlich auch noch auf die Nationalmannschaften und starten da mit den Frauen. Denn das Finale der Eishockey-WM der Frauen liegt hinter uns. Die USA stand mal wieder gegen Kanada im Finale. Und ja, am Ende hat sich die USA 11, oder nee, 11 kann man nicht sagen, aber das USA-Team gegen Kanada den 11. Titel geholt. So ist es nämlich richtig. Ein Finale, das ist ja quasi immer so gibt bei dieser Frauen-Eishockey-WM und bei den Herren, Benny, da sind die Testspiele weiter im Gange. Die NHL-Verstärkung rund um Grubauer zum Beispiel, ja, kommt jetzt langsam so dazu und dann hoffen wir natürlich, dass es in, ja, nicht mal 3 Wochen sind es ja, ja, gut 3 Wochen sind es noch, bei der WM beim Start gegen Ungarn dann richtig gut läuft. Unter der Woche gab es 2 Testspiele gegen die Slowakei, eine 0-4 Niederlage und einen knappen 3-2 Erfolg für den DEB.
Genau, du hast ja schon Gubauer angesprochen, der ist ja tatsächlich jetzt schon dazu gestoßen. Nächste Woche kommen dann noch Moritz Seider aus Detroit und Lukas Reichel aus Chicago noch dazu. Ob noch weitere dann deutsche Spieler aus der NHL dazu kommen, da steht jetzt noch nicht so richtig fest. Gibt es ja noch diverse Namen, zum Beispiel Leon Dreiseitel, Nico Sturm. Die sind aber alle natürlich noch gerade in den NHL Playoffs voll drin und dementsprechend, genau, da mal schauen, ob da noch der ein oder andere dazukommt, aber trotzdem auf jeden Fall schon mal eine große Verstärkung, kurz vor der Weltmeisterschaft.
Ja, und dann haben wir da auf jeden Fall Hochspannung im Eishockey, Benny, aber Hochspannung gibt es auch im Handball und da können wir doch direkt mal drauf gucken, wie sich unter anderem die MT Melsungen geschlagen hat, nachdem sie das DHB-Pokal-Final Four in Köln ja verlor. Wir haben den 26. Spieltag am vergangenen Wochenende, am Osterwochenende gesehen, beziehungsweise 4 Spiele bereits am Gründonnerstag. Flensburg hat gewonnen, die HSG Wetzlar, und das ist wirklich nahezu unerklärlich, schenkt dem ersten VfL Potsdam meilenweit Tabellenletzter den 2. Saisonerfolg überhaupt. Die Wetzlarer verlieren mit 28-32 in Brandenburg. Das kann man so nicht akzeptieren.
Nein, definitiv nicht. Das sind wichtige Punkte oder wären wichtige Punkte gewesen. Wetzlar, ich meine, der Klassenerhalt, der sieht ja sehr, sehr gut aus. Ich meine, hat schon 6 Siege mehr als der letzte Abstiegskandidat Erlangen, aber das wäre ein Sieg, der wäre, glaube ich, auch eingeplant gewesen gegen diese Potsdamer Mannschaft, die eigentlich ja außerhalb der Konkurrenz spielt hier in der HBL bisher. Ja, aber sonst, wir haben über Wetzlar schon gesprochen, Melsungen, das war ja auch wirklich ein packender Kampf gegen Gummersbach. Ich glaube, es gab auch irgendwie ganz viele Szenen in dieser Partie. Es wurde echt ruppig und am Ende konnte sich Melsungen aber durchsetzen. 26-25 kann damit den Anschluss irgendwie an die Berliner auf jeden Fall halten, an die Füchse. Aber ich sag mal so, die Füchse sind gerade schon das Nonplusultra, oder?
Ja, es war ein teures hessisches Handballwochenende auf jeden Fall. Also das Kartenfestival, das gab es ja vor allem auch bei Potsdam gegen Wetzlar. Schaut euch da gerne mal die Zusammenfassung an. Und Melsungen gegen Gummersbach hat sich am Ende dann doch noch ziemlich gedreht. Also der VfL war lange vorne, ein Duell, was wir auch in der European League schon gesehen hatten. 10 Minuten vor Schluss muss dann Neboja Simic, der überragende MT-Torwart, verletzt ausgewechselt werden. Jetzt am Osterdienstag ist MRT-Termin. Die Befürchtung lautet Kreuzbandriss. Wäre natürlich enorm bitter, wenn jetzt im Endspurt im Kampf um die European League und auch in der Liga dann der beste Torwart der Liga, so sagen ja manche, dann ausfällt. Adam Murawski ist eingesprungen und die MT konnte das zu Hause noch rumbiegen. Wichtig, weil sie, wie du sagst, an den Füchsen dranbleiben. Und das Spitzenspiel, Erster gegen Dritter, Berlin gegen Hannover, gab es dann jetzt auch gleich Ostersonntag. Das haben die Füchse gewonnen, die bleiben also vorne in der Tabelle. Melsungen und Hannover jeweils mit einem Spiel weniger. Hannover unterliegt 33-37 den Füchsen. Magdeburg gewinnt das 4. Mal zu Hause in Folge, 30-27 gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Und Melsungen bleibt zumindest voll drin in der Verlosung, kassiert aber natürlich weiterhin enorme Personalsorgen.
Ja, ganz genau. Aber trotzdem, Melsungen die einzige Mannschaft, die da aktuell an den Füchsen dranbleiben kann. Alle anderen mussten ja über die letzten Wochen dann doch etwas abreißen. Das zeigt auch nochmal, dass da einiges passiert in Nordhessen. Und wir drücken da natürlich weiterhin die Daumen. So viel hierzu. Wir bleiben aber natürlich noch hier, weil, David, ich meine, im Europapokal geht es ja auch im Handball jetzt weiter. Die Viertelfinale stehen nämlich fest.
Ja, absolut. In Champions League und European League wollen natürlich nicht nur die Melsunger da einen Titel holen. Die Playoff-Ergebnisse haben wir bereits besprochen und da geht es morgen für die MT bereits los. Gegen Bida Soa Irun aus Spanien. Die sind zu Gast in der Rothenbachhalle. Das Ganze gibt es morgen ab 18.45 Uhr. Auch Flensburg und Kiel sind gefragt in der European League. Die Gegner hatten wir bereits schon mal angesprochen. Und auch in der Champions League ist ja noch, sind 2 deutsche Vertreter mit dabei, die da auch um Titel kämpfen. Mittwoch am Vorabend ist Magdeburg gegen West Brem gefragt und die Füchse Berlin am Donnerstagabend gegen Aalborg. Also da haben wir noch einige heiße deutsche Eisen im Feuer im Kampf um die Europapokal-Trophäen im Handball, Benni. Und ich würde sagen, sind wir soweit durch, weil ich glaube, wir können in unserer kleinen Expressfolge, die wir uns für heute vorgenommen haben, dann jetzt erstmal eine Pause machen und melden uns dann gleich mit allem wieder, was nicht Fußball ist. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Tennis. Und wir konnten es lange nicht mehr sagen. Gratulation an Alexander Zverev zum Turniererfolg. Dritter Sieg bei den BMW Open und das an seinem 28. Geburtstag ist er in München erfolgreich. Dürfen die Tennisfans jetzt optimistisch sein im Hinblick auf die French Open, Benny?
Tja, das ist natürlich die Frage. Das traue ich mich jetzt fast nicht zu sagen. Aber was man sagen kann, ist, dass Alexander Zverev seiner Favoritenrolle gerecht wurde, tatsächlich deutlich Siege einfahren konnte gegen Ende, im Finale ja auch den US-Amerikaner Shelton dann deutlich in zwei Sätzen aus dem Turnier nehmen konnte. Es war wirklich ein gutes Turnier. Marošan, den Ungarn, im Vorhinein im Halbfinale geschlagen. Die einzige Partie, die ein bisschen enger wurde, war dann ja diese Partie gegen Griekspor, gegen den Holländer im Viertelfinale, wo zwei Sätze in den Tiebreak gingen und der erste tatsächlich sogar an Griekspor. Gab ja auch davor schon ein deutsch-deutsches Duell mit Daniel Altmaier, der hat aber gar keine Chance. 6-3, 6-2 ebenfalls an Zverev. Also wirklich ein dominanter Erfolg für Zverev und das ist Balsam für die, kann man, glaube ich, wirklich sagen, geschundene Zverev-Seele in diesen letzten Monaten. Der musste viel, um es auf gut Deutsch zu sagen, Scheiße fressen, hat viel Lehrgeld bezahlt, auch bei den großen Turnieren. Und man kann es ihm nur wünschen, dass das jetzt auch ein gutes Zeichen ist für den kommenden Grand Prix. Grand Slam.
Der Grand Prix ist übrigens auch bald in Basel, der Eurovision Song Contest, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aus deutscher Sicht war es aber natürlich dennoch ein ganz interessant, oder was heißt über Zverev hinaus eine interessante Woche. Nicht nur, weil Kevin Kravitz und Tim Pütz knapp das Doppelfinale verlieren gegen Verbeek und Goranson, ein niederländisch-schwedisches Doppel, sondern vor allem auch, weil viele andere nochmal aufhorchen lassen, auch in der Einzelkonkurrenz. Unter anderem gibt es ja einen Ausscheiden von Jannik Hanfmann im Achtelfinale gegen Griekspor, gegen den dann Zverev auch gespielt hat. Zverev selbst musste im Achtelfinale gegen Altmaier ran, hat dort im deutschen Duell Altmaier geschlagen. Und ganz besonderes Augenmerk lag in der Woche auch auf Diego de Dura Palomero, der seit Ende der BMW Open nur noch Diego de Dura genannt werden will. Er ist mit einer Wildcard da angereist, Jahrgang 2008, und hat tatsächlich die 100 der Weltrangliste, Mackenzie McDonald, rausgeschmissen. Ist dann ins Hauptfeld nachgerückt und dann hat er tatsächlich Shapovalov geschlagen. Und das war ein riesiges Ausrufezeichen für jemanden, der da, glaube ich, nochmal ordentlich für Aufruhr sorgt im deutschen Tennissport.
Ja, absolut. Da muss man vielleicht noch erwähnen, dass Shapovalov tatsächlich im zweiten Satz dann das Match aufgeben musste, beim Stand von 3-0 im zweiten Satz. Aber die Partie ging in dem Moment tatsächlich ja schon in die Richtung von de Dura. Wirklich beeindruckend, hat Spaß gemacht, ihm zuzuschauen und dass dann die Partie oder das Turnier für ihn im Achtelfinale dann deutlich gegen Bergs, gegen den Belgier Sisu Bergs aus war, ich glaube, das kann er für sich einschätzen. Tolles Wochenende oder tolle Woche für ihn, das hat richtig Spaß gemacht und generell die Deutschen haben ja auch sonst viel Spaß gemacht. Ich habe schon Daniel Altmaier gesagt, der ist ja bis ins Achtelfinale eingezogen. Und wir müssen auch über das Doppel reden, nämlich zwei Youngsters haben da auch aus deutscher Sicht für Furore gesorgt. Und zwar einmal Justin Engel und Max Rehberg. Justin Engel erst 17 Jahre alt, Max Rehberg 21 Jahre alt. Und vor 2000 Zuschauern konnte das junge Doppel tatsächlich die Nummer 2 gesetzten Marcel Granollers und Horacio Ceballos schlagen. Ein absolutes Weltklasse-Doppel. Und das 7-5, 7-5, das war wirklich eine beeindruckende Leistung und ja, man hat auch gesehen, wie viel ihnen das den beiden bedeutet hat. Die haben damit gar nicht gerechnet. Also dann gab es diesen Fistbump von beiden, das sah wirklich sehr, sehr cool aus und hat mich auch sehr gefreut.
Genau, und dann sprechen wir natürlich auch noch über Stuttgart, denn während die Herren in München unterwegs waren, wurde in Stuttgart für die WTA der Porsche Tennis Grand Prix ausgetragen und eben gerade ist das Finale zu Ende gegangen. Deswegen können wir euch druckfrisch berichten, dass Jelena Ostapenko gegen Arina Sabalenka gewonnen hat und Ostapenko sich somit den ersten Titel seit Februar 2024, seit über einem Jahr also, als sie in Linz erfolgreich sein konnte, gewinnt. Das als Komplettierung noch aus dem Tennis. Und dann machen wir weiter mit dem Snooker. Und da, Benny, musst du dich ja fast schon ein bisschen entschuldigen, nicht wahr?
Richtig, ich habe euch nämlich in der letzten Folge vorenthalten, dass ja direkt übrigens die Snooker-WM-Quali in die WM übergeht. Die ist nämlich in der Woche schon gestartet. Und da ist ja auch schon tatsächlich einiges passiert. David, es ist Wahnsinn. Es sind wirklich große Namen rausgeflogen und der aktuelle Weltmeister darunter in Runde 1. Kyron Wilson, 9-10 geht er gegen Lei Paifang aus China raus. Und er ist längst nicht der einzige große Name. Neil Robertson geht 8-10 gegen Chris Wakelin raus. Barry Hawkins geht gegen den Iraner Hossein Fafai raus. Und so weiter und so fort. Gerade sieht es auch nicht gut aus für John Higgins, für den Altmeister aus Schottland. 3-5 gegen Joe O'Connor hinten. Hier scheint es echt zu einem Favoritensterben direkt zum Start zu kommen. Wir können uns die Woche natürlich auch noch auf viele andere große Namen wie Ronnie O'Sullivan natürlich freuen oder Mark Selby, die noch ins Turnier starten. Judd Trump startet auch noch. Also viel Erstrunden-Action immer noch. Aber falls ihr wegen uns jetzt tatsächlich die ersten Spiele der Snooker-WM verpasst habt, ich bin schuld.
Ja, und wir freuen uns natürlich aber auch alle, dass Ronnie O'Sullivan doch noch dabei ist.
Ja.
Das gab ja einige Fragezeichen, ob er 24 Jahre nach seinem ersten WM-Titel im Crucible Theater zu Sheffield nochmal antreten wird. Ja, er ist dabei. Wie gesagt, das Ganze gibt es dann in den nächsten Tagen. Zwar nicht mit Rolf Kalb, aber natürlich trotzdem mit reichlich Berichterstattung auch bei Eurosport. Also da gerne reingucken bei der Snooker-WM. Ja, doch irgendwie immer so ein Highlight. Ja, das auf jeden Fall des ganzen Jahres. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, Jackson Paige ist der erste Snooker-Spieler, der in einem Match zweimal 147 spielt. Was hat es denn damit auf sich? Hast du das mitbekommen, Benny?
Ja, es gab tatsächlich diese beiden Maximum Breaks, die man eben spielen kann. Also wenn man in einem Zug so gesehen diese alle Punkte vom Tisch räumt. Und das gab es jetzt zum ersten Mal in einem Profi-Match. Zweimal von einem Spieler, nämlich von Jackson Paige. Der 23-Jährige hat in der letzten Runde der Quali tatsächlich beim 10-2-Sieg über Alan Taylor 247er Breaks gespielt. Das gab es noch nie. Hat sich dadurch auch einen riesigen Bonus von 147.000 Pfund gesichert. Unfassbar. Und genau, es gibt immer im Großbritannien die Diskussion, was jetzt schwieriger ist. Ein 9-Darter oder eine 147. Aber viele würden, glaube ich, sagen, die 147 ist deutlich schwieriger. Deswegen kann man das, glaube ich, noch mal ein bisschen höher werten grundsätzlich. Aber ja, unfassbar. Diese Perfektion und dieser Ansporn der Perfektion, das wird immer krasser. Ich bin sehr gespannt, ob es das bald wieder gibt oder ob das wirklich was Einmaliges ist.
Snooker-Geschichte wurde da geschrieben. Aber krass, dass es wirklich vorher so auf der Profitour noch nie überhaupt irgendwo mal jemandem gelungen ist, auf jeden Fall. Wirklich abenteuerlich. Dann kommen wir zum Radsport. Hier ist ja absolute Frühjahrsklassiker-Hochzeit aktuell. Die sind gefühlt im Tagestakt jetzt aufeinanderfolgend. Und es gibt wieder einige spektakuläre Finishes, von denen ich berichten kann. Die großen Namen folgen am Ende. Vorher freuen wir uns mit und für Georg Zimmermann, der sich das erste Mal überhaupt zum Gesamtsieger einer mehrtägigen Rundfahrt gefahren hat. Er hat den Giro d'Abruzzo gewonnen, also sein erster Rundfahrttitel dort in Italien, hat sich dann in dieser Gesamtwertung dort durchgesetzt. Natürlich selber wichtiger Meilenstein in der Karriere, sagt er, und das hoffen wir natürlich auch, dass es bei den großen Rundfahrten vielleicht ja auch klappt bei ihm. Und dann müssen wir auch noch über das Amstel Gold Race sprechen. Da ist tatsächlich Tadej Pogacar so ein vorgeführt, ist vielleicht ein bisschen zu extrem, aber geschlagen worden. Er ist nämlich vom dänischen Außenseiter, schreibt die Sportschau, Matthias Skjelmose, im Sprint geschlagen worden. Remco Evenepoel ist Dritter geworden und ich glaube, Pogacar war dann doch so ein bisschen verwundert und verpasst damit so auch das Ardennen-Triple, also Flash Wallon, Lüttich-Bastogne-Lüttich, die alle drei zu gewinnen. Das hat dann eben nicht funktioniert. Vor 2 Jahren hat er sich Kahnbein gebrochen, jetzt wird er im Zielsprint abgehängt. Also alles erreicht der Mann dann irgendwie dann doch nicht. Und wir müssen auch noch darüber sprechen, dass Remco Evenepoel sich zurückgemeldet hat. Nach 4-monatiger Verletzungspause war der nämlich auch beim Pfeil von Brabant am Start. Beim Flash Brabacon, wie das Ganze dann heißt. Und er hat sich ja in seinem ersten Rennen überhaupt nach seiner schweren Verletzung richtig gut zurückgemeldet und vor Wout van Aert, den man auch erstmal schlagen muss, in seinem, Zitat, härtesten Kampf des bisherigen Lebens wieder zurückgemeldet und hoffentlich dann auch einer der Kandidaten für die großen Rundfahrten, bei dem man natürlich aber auch erstmal an Tadej Pogacar vorbeikommen muss. Also Radsport dreht weiter frei. Weiter geht es jetzt mit, wie gesagt, dem Flash Wallon und Lüttich-Bastogne-Lüttich in dieser Woche. Dann steht da auch die Tour de Romandie an in der nächsten Woche. Und dann, Benny, 1. Mai, Eschborn-Frankfurt. Und dann am 9.5. Startet schon der Giro. Also es geht schnurstracks vorneweg in Richtung erste Grand Tour des Jahres.
So ist es. Also wird langsam heiß, auch im Radsport und auch im Darts war ja von der Osterwoche wieder einiges los. Erstens natürlich können wir über die Premier League sprechen, weil es gab wieder einen neuen Sieger. Chris Dobie hat tatsächlich seinen ersten Abend in dieser Saison gewinnen können, das wirklich durch einen sehr konstanten Abend. In allen Spielen spielte er über die 100er-Marke, besiegt Luke Humphreys erst mit 6:3, dann Nathan Aspinall mit 6:2 und dann im Finale Stephen Bunting mit 6:2. Also drei ungefährdete Siege über den Abend bedeuten den ersten Tagessieg für Chris Dobie, der sich damit auch ranpirscht an die Playoff-Plätze. Ist da jetzt nur noch von dem vierten Gavin Price 3 Punkte entfernt. Das ist eine Finalteilnahme, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Eine Finalteilnahme. Und Bunting übrigens im Finale spielt auch einen hervorragenden Tag, hat im Halbfinale keinen geringeren als Luke Littler schlagen können, 6:5 mit einem starken Spiel. Also, da ist doch noch einiges in der Drehung beim Darts, da passiert gerade einiges auch in eine andere Richtung. Und an diesem Wochenende, traditionell am Osterwochenende, findet aktuell ja sogar noch, wegen Ostermontag, die European Tour statt, nämlich in München, im Münchner Zenit. Das ist jährlich fast schon Tradition, dass es dann im Münchner Zenit dort stattfindet am Osterwochenende. Und dann fällt immer der Freitag aus, wegen Karfreitag. Und das Turnier wird von Samstag bis Montag gespielt. Das ist die einzige Ausnahme im European Tour-Kalender, bei der das so passiert. Und da sieht es gerade gut aus. Martin Schindler ist im Achtelfinale als einziger Deutscher. Der spielt heute Nachmittag noch. Ich kann auch kurz gucken, gegen wen. Er spielt gegen Kryan van Veen heute Nachmittag, genau. Sonst Ricardo Pietrzko locker in die zweite Runde gekommen mit einem 100er Average in Runde 1. Das war wieder wichtiges Preisgeld. Und ja, sonst Michael Unterbuchner, der Münchner, war tatsächlich auch wieder per Heimspiel vor Ort, konnte aber am Ende Kryan van Veen nicht schlagen.
Das ist also ja das Heimturnier von ihm auf der European Tour. Genau, zur Premier League noch erstmal. Genau, erstmal danke, dass du es übernommen hast. Ist ja auch gut, wenn wir die Abwechslung hier so ein bisschen aufrechterhalten. Chris Dobie und Stephen Bunting im Finale hat mich dann doch überrascht, weil irgendwie dann so langsam jeder aus der Tabelle dann doch mal ran durfte. Das am Donnerstag war jetzt in Rotterdam und weiter geht es in Liverpool. Da gucken wir dann natürlich auch drauf in der kommenden Woche, wie das so läuft. Dann kommen wir zur Formel 1. Das nächste Saisonrennen stand an, der Tripleheader, der erste der Saison, wurde komplett gemacht. Und was soll man sagen? Oscar Piastri, letzte Woche haben wir darüber gesprochen, ob er WM-tauglich ist, triumphiert in Saudi-Arabien, also auch hier wieder die Schlagzeile der Sportschau, übernimmt jetzt auch die Gesamtführung in der Fahrerwertung und sorgt ordentlich für Aufsehen. Also das war sehr spektakulär und auf McLaren muss man wirklich ganz genau achten. Der ist jetzt der erste Australier, der die WM-Wertung anführt, seit Mark Webber in Japan 2010. Das ist ja eine ganze Weile her und durchaus eine Schlagzeile wert. Das freut sicherlich auch die Fans, die dann nächstes Jahr in Melbourne an der Strecke stehen, aber jetzt natürlich erstmal ganz wichtig und ein ganz großes Ausrufezeichen für Oscar Piastri, dass man eben so für ein Ausrufezeichen sorgt. Im Qualifying noch hinter Max Verstappen gewesen und im Rennen dann schließlich am Red Bull vorbeigefahren. Charles Leclerc wird Dritter, ist der dritte Mann auf dem Podest. Ich glaube das irgendwie noch nicht so ganz, weil das in meinen Kopf noch nicht reingeht, aber so realisieren muss man das, glaube ich, in den nächsten Wochen und Monaten dann schon, dass da ein neuer Kandidat anwächst.
Ja, absolut. Also er hat sich ja jetzt wirklich in die Saison reingebissen und der nächste Sieg für ihn, es wundert keinen mehr so richtig. Aber ja, eigentlich ist es schon immer noch was ziemlich Besonderes. Und was zum Beispiel die Konstrukteurswertung angeht, da ist natürlich McLaren das Nonplusultra, muss man ja fast sagen. Gerade weil eben auch dieser Fahrerwechsel im Red Bull-Lager von Liam Lawson zu Yuki Tsunoda sich auch noch nicht so richtig ausgekostet oder sich gelohnt hat. Ne? Jetzt der nächste Ausfall bei Tsunoda. Zuvor einmal, glaube ich, knapp in den Punkten gewesen gerade so. Aber das ist nichts, was da jetzt einen Unterschied machen kann, was jetzt ganz vorne die Konstrukteurswertung angeht. Lässt sich vielleicht auch jetzt schon mal so ein kleines Zwischenfazit ziehen bei diesem Fahrerwechsel.
Ja, das auf jeden Fall. Also Yuki Tsunoda insgesamt in der ganzen Saison 5 Punkte gesammelt, während Piastri und Norris jetzt die WM-Wertung anführen in der Einzelwertung, weil auch Norris jetzt 2 Punkte nur noch vor Max Verstappen ist, aber ist eben noch davor, hat 12 Punkte eingefahren, Max Verstappen 18. Und ja, ehrlicherweise könnte man in der Konstrukteurswertung dann fast schon sagen, wer soll McLaren das noch nehmen? Natürlich, wenn Kimi Antonelli weiter so stark punkte, der Zuki Mercedes, durchaus Mercedes ein Kandidat für Platz 2, Platz 1 in der WM-Wertung bei den Konstrukteuren. Wir sind gespannt, wie es auf jeden Fall weitergeht. Mhm. Wir können ja nochmal die Punktplatzierung durchgehen. Also hinter Piastri, Verstappen, Leclerc, die auf dem Podest landen, Norris, Russell, Antonelli, Hamilton im Ferrari, muss man sich auch noch dran gewöhnen. Ja. Wieder beide Williams, Sainz und Albon in den Punkten und Hadjar einmal mehr mit den Punkten für Racing Bull auf Platz 10. Nico Hülkenberg kommt als 15. ins Ziel, Tsunoda und Gasly überqueren nicht die Ziellinie. Da gab es am Anfang ein Unfallgeschehen. Und dann gucken wir noch weiter, wie es in der Formel 1 kalendarisch jetzt aussieht. Anfang Mai, also jetzt erstmal eine Woche Pause, gibt es dann in Miami den nächsten Grand Prix. Mhm. Und da müsst ihr nicht früh aufstehen, sondern könnt tatsächlich relativ lange wach bleiben. Das Rennen startet am 4. Mai um 22 Uhr. Also perfektes NBA-Vorprogramm quasi, Benny.
NBA-Vorprogramm, ganz genau. Und ja, natürlich auch wieder wahrscheinlich Promis zuhauf, die sich da tummeln werden in Miami, wie man es kennt, wo dann vielleicht der Fokus der Kameras auch mal nicht nur auf dem Rennen liegt. Auch das kennen wir aus den Vorjahren. Genau, wir gehen zum Basketball, bevor es dann auch zum Fußball geht, nach einer kleinen Unterbrechung. Und ja, wir wollen natürlich jetzt auch nochmal so ein bisschen drauf schauen, wer denn überhaupt jetzt aus deutscher Sicht in den Playoffs gerade ist, die ja jetzt losgehen in der NBA. Und ja, es sind ja dann doch mehr als man vielleicht so auf dem Schirm hat. Ne? Es sind natürlich, klar, vor allem Franz Wagner, den man sofort kennt, der ja mittlerweile bei Orlando Magic spielt. Aber bei Orlando Magic ist noch ein Deutscher am Start, nämlich Tristan da Silva. Dennis Schröder natürlich mit den Detroit Pistons, Isaiah Hartenstein, der gerade bei Oklahoma City Thunder spielt, Moritz Wagner von Orlando, Ariel Hukporti von den Knicks und Maxi Kleber bei den Los Angeles Lakers, also am Ende 7 Deutsche, die aktuell noch im Turnier dabei sind. Auch das ist eine tolle Geschichte. Ich weiß nicht, ob das jetzt neues Maximum ist, aber jedenfalls ist es umso besonderer.
Neuer Rekord. Ja, richtig. Mal gucken. Also es werden wahrscheinlich nicht alle auf dem Feld stehen, schreibt auch der Sportschau-Basketball-Account die mit den Dunks, weil unter anderem Mo Wagner, Hukporti und Kleber noch verletzt sind. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal drauf schaut, das ist ja Hartenstein mit den Oklahoma City Thunder ja eine richtig gute auch Titelchance hat. Die waren ja immerhin auch das beste Team der Regular Season, schreiben die. Ja, muss man auf jeden Fall mal die Augen offen halten. Also nicht nur in der Quantität, sondern auch in der Qualität, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, die deutschen Chancen da rund um den NBA-Titel. Die Play-Ins fanden ja bereits statt und die ersten Serien sind gestartet in Conference-Viertelfinals, ohne da jetzt hier jedes Ergebnis durchgehen zu müssen. Aber unter anderem Oklahoma und die New York Knicks haben da schon mal gewonnen. Also wenn wir jetzt uns mal auf Versailles Hartenstein fokussieren wollen würden, sieht das da schon mal gar nicht so schlecht aus. Und deshalb behalten wir natürlich auch weiter im Auge, wie es da bei den deutschen NBA-Profis so weitergeht. Steph Curry hat mit den Warriors auch schon gewonnen. Also das Ganze geht jetzt los. Da braucht man, wie immer, mal durchaus die Möglichkeit zu nutzen, den Schlaf ein bisschen zu reduzieren. Weil sonst kriegt man das da nicht mit, so mit Anwurfzeiten rund um 3 oder 4 Uhr.
Ja, definitiv, aber die Anwurfzeiten in Deutschland sind da ja deutlich gemäßigter, was die BBL angeht, um da noch ganz kurz drauf zu schauen. Auch da ist natürlich gerade Spannung vorprogrammiert, weil es eben auf die letzten Spieltage vor den Playoffs zugeht. Und auch hier gibt es diesmal so ein paar kleine Mini-Überraschungen, wenn man das so sagen will. Aber ja, wenn man die Platzierung anschaut, ist es dann vielleicht sogar das doch gar keine Überraschung, dass die Synthetics die Niners Chemnitz schlagen, 97-95. Auch die Bayern mussten mal wieder tatsächlich taumeln. 70-74 verliert man tatsächlich gegen die Hamburg Towers. Das ist eine Überraschung, auch weil die Hamburg Towers aktuell nicht auf einem Playoff-Platz stehen. Da hat nämlich Platz 1 gegen Platz 9 gespielt, beziehungsweise vor dem Spieltag, glaube ich, sogar Platz 10. Auch sonst, die BG konnte sich zumindest rankämpfen an einen Sieg, was ja fast schon ein Anfang ist. Am Ende trotzdem 74-79 gegen Ludwigsburg verloren und es ist, man kann es dieser Mannschaft nur wünschen, dass es nochmal für einen Saisonsieg reicht, oder?
So ein versöhnlicher Abschluss, ja, ist ja ähnlich wie bei den Skyliners. irgendwie, ja, weiß ich nicht. Also man kämpft irgendwie darum, sich gut zu verabschieden, macht sie Potsdam in der HBL, dann funktioniert das auch ganz gut. Ja, was vielleicht noch eine Besonderheit war, ist beim Sieg der Hamburger über die Münchner, dass da fast oder über 12.000 Zuschauer dabei waren. Es war nämlich ein Spiel in der Barclays Arena, die Hamburger sind umgezogen für diese Top-Spiele und das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Klar, München ist schon bereits sicher in den Playoffs dabei, aber Hamburg wäre natürlich sehr, sehr froh über einen Play-In-Platz, während Alba jetzt Vechta diesen Platz abluchst. Und Bonn muss man auch natürlich drüber sprechen. Die waren in den letzten Jahren immer ganz vorne mit dabei. Dieses Jahr auf Platz 13. Das sieht im Moment gar nicht so aus, dass man da hier in eine Play-In-Position gehen kann. Ein paar Spiele sind auch ausstehend, aber so ein durchaus überraschende Wenden gibt es dann doch auch in der BBL, was man so sieht. Ja, ich kann vielleicht den Bayern-Punkt noch rund machen. Mit dem Fakt, dass es die Münchner nicht geschafft haben, in das Playoff-Turnier der Euroleague einzuziehen. Das gab es nämlich auch unter der Woche noch, in so ein Play-In-Halbfinalspiel quasi. Sie haben das Halbfinale gegen Belgrad gewonnen und im Entscheidungsspiel dann gegen Real Madrid verloren mit 71-93. Das heißt, die europäische Saison dort ist nicht nur für Alba, sondern auch für die Münchner jetzt zu Ende. Ich gucke gerade mal, sonst auch keine deutschen Mannschaften mehr mit dabei. Also das internationale Kapitel im Basketball können wir dann für die deutschen Teams, soweit ich das überschauen kann, zumachen für dieses Jahr.
So ist es. Und damit machen wir auch den Basketballteil zu, denn wir gehen gleich nach einer kurzen Unterbrechung zum Fußball. Wir sind gut in der Zeit, und aber auch hier gibt es natürlich noch einiges zu bereden. Lass es das Aus von Dortmund und Bayern aus dem Viertelfinals der Champions League sein. Lass es eine Legende sein, die uns verlassen hat, und noch viel mehr. Das alles im letzten Teil dieser Folge.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah, und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wie immer am Ende mit dem Fußball. Und bevor wir über die sportlichen Ereignisse sprechen, nehmen wir Abschied von Werner Beinhardt Lorand, so kann man es und sollte man es vielleicht auch formulieren, im Alter von 76 Jahren leider verstorben, Trainerlegende, und hat die meisten Spiele als Spieler tatsächlich für die Frankfurter Eintracht gemacht, aber vor allem natürlich für 1860 bekannt.
Ja, ganz genau, hat ja 1860 bis in die Champions League Quali gehievt als Trainer. Ein Kollege von der Bild hat so schön geschrieben, Nane Ingwersen hat geschrieben, er war schon Kult, als das Wort noch nicht in Mode war. Auch vom Äußerlichen her auf jeden Fall eine echte Fußballlegende, hat einfach echt einen Kultfaktor gehabt, gerade mit dieser Zigarette auch an der Seitenlinie. Und ja, da geht ein ganz großer Mann mit 76 Jahren doch relativ früh, auch nach schwerer Krankheit leider. Und auch Felix Magath hat sich übrigens zu ihm geäußert, ein ehemaliger Gegenspieler. Magath meinte nämlich, er war einer der härtesten Gegenspieler auch auf dem Platz, die er je hatte. Also vielen bleibt er auch wahrscheinlich noch physisch in Erinnerung.
Ich wechsle nur aus, wenn sich einmal ein Bein bricht. Was soll ich mit den Spielern reden? Ich bin doch kein Pfarrer.
Herrlich, Zitate, alte Schule.
Die unter anderem, alte Schule, wirklich. Und dann nehmen wir doch gleich den Übergang mit, wenn du den Namen schon erwähnst, zu einer weiteren News, die wir aus der vergangenen Woche gelesen haben. Die HSV-Präsidentschaft wird ausgeschrieben. Und da gibt es auch einen durchaus alten Bekannten. Ich erinnere mich an ein Relegationsspiel gegen Hertha BSC. Zwei Tage später musste das Olympiastadion hergerichtet werden für das DFB-Pokalfinale, aber vorher musste sich da Felix Magath nochmal ein bisschen herumtreiben. Was hat der denn jetzt beim HSV vor?
Naja, der hat seine Kandidatur zumindest eingereicht für den Vorstandsposten beim HSV. Er selbst sagt ja, er glaubt, er ist der richtige Mann, um den Verein in die richtige Richtung zu bringen. Und was man da jedenfalls erstmal konstatieren muss, ist, er ist eine absolute HSV-Legende auf dem Platz und neben dem Platz. Ein Top-Torjäger auch gewesen immer. Ich glaube, viel mehr muss man dazu nicht sagen. Deutscher Meister geworden mit Hamburg ja auch und Europapokalsieger, der Pokalsieger, wie auch immer. Alles Mögliche ging auf seine Kosten auch beim HSV. Aber das Ganze ist halt auch schon Ewigkeiten her. Magath ist jetzt auch mittlerweile 71, glaube ich schon. Es bleibt spannend, was der HSV und seine Mitglieder dazu sagen.
Ja, auf jeden Fall. Das wird nochmal ein interessantes Thema. Und dann würde ich sagen, kommen wir doch erstmal auf den Europapokal zu sprechen. Unter der Woche sind alle drei deutschen verbliebenen Mannschaften in den Viertelfinals des Europapokals ausgeschieden. Wir gucken auf das Champions League Viertelfinale. Arsenal schafft es tatsächlich nach dem 3:0-Erfolg über Real Madrid im Hinspiel, das Ganze auch im Bernabeu zu ziehen. Damit fliegt Real aus der Champions League raus. Arsenal steht im Halbfinale und Aston Villa zieht gegen PSG den Kürzeren, obwohl man zu Hause tatsächlich nochmal gegen die Franzosen mit 3:2 gewinnt. Und eine gute Aufholjagd gibt es sowohl beim BVB als auch bei den Bayern. Am Ende nur ein 2:2 der Bayern in San Siro gegen Inter und Dortmund gewinnt zu Hause gegen Barca von Hansi Flick mit 3:1. Angesichts der 0:4-Klatsche im Hinspiel allerdings dann einfach ja zu viel Weg, den man aufholen muss, um das Halbfinale noch zu schaffen. Und jetzt steht da also Arsenal gegen PSG und Barca gegen Inter und beide deutschen Champions League Teams sind raus.
So ist es. Also gegen Inter, das war ja wirklich ärgerlich. Dieser Doppelschlag in 3 Minuten von Lautaro Martinez und Pavard dann auch noch der eigene Mitspieler ehemals.
Ich habe Benny gerade versucht, eine Handspielgeste per Webcam zu übermitteln, die genau auch nochmal Thema wurde.
Absolut, genau. Darüber muss natürlich auch geredet werden. Ein kontroverses Tor, was auch im Nachhinein dann noch breit diskutiert wurde, aufgrund eines Handspiels. Aber ja, am Ende wurde das Tor eben gegeben. Da kann sich Bayern noch so sehr darüber beschweren. Ich glaube, Müller hatte dann gegen Ende sogar noch in der Nachspielzeit den Ball für das Tor auf dem Fuß. Das wäre natürlich vielleicht auch ein Schnuff zu romantisch gewesen, das Ganze. Aber bei Dortmund muss man sagen, ja, wie leider so oft, oder wie so oft muss man ja sagen bei Dortmund, wenn der Druck raus ist, spielen sie oft guten Fußball. Das war jetzt auch in diesem Rückspiel der Fall. Man hat es halt im Hinspiel verloren. So viel kann man dazu sagen. Auch wenn die Chancen da waren, es sogar höher zu gestalten, man hat ja wirklich diese Mannschaft aus Barcelona über weite Strecken gegen die Wand gespielt in dieser Partie. Das darf man nicht vergessen. Das war hochdominant und hat richtig Spaß gemacht.
Ja, letztes Jahr gegen Atletico hat das mit dem Comeback ja dann auch noch zu Hause funktioniert. Jetzt gegen Barca war eben, wie gesagt, die Hypothek vielleicht ein bisschen zu krass. Und dann ist auch noch die dritte deutsche Mannschaft rausgeflogen. Man dachte sich eigentlich im Frankfurter Stadtwald 1:1 gegen Tottenham aus London mitgebracht. Eigentlich ganz gute Ausgangslage, die man doch zu Hause irgendwie gegen eins der fast Kellerkinder der Premier League rüber retten kann. Nee, am Ende reicht ein Solanke, Strafstoß, der verwandelt wird. Kawasantos hat sich da ein bisschen blöd angestellt. Zu einem 1:0-Sieg von Tottenham auswärts im Frankfurter Stadtwald, die Eintracht damit raus aus Europa, wie sich später herausstellt, dann auch noch kurz vor Schluss Kreuzbandriss bei Kawasantos, deswegen hat Kevin Trapp sein Comeback im Tor der Eintracht gefeiert, am Wochenende sprechen wir gleich nochmal drüber, aber diese Europa-League-Viertelfinals waren ein absoluter Fiebertraum. Bodo Glimt gewinnt ja zu Hause das Hinspiel gegen Lazio, hatten wir bereits gesprochen, und dann ziehen die ins Elfmeterschießen ein, gewinnen im Stadio Olimpico gegen Lazio 3:2 nach Elfmeterschießen. Bodo Glimt, ich freue mich jetzt schon auf dieses Halbfinale, was die da oben am Polarkreis austragen werden. Tottenham ist also weiter, die Glasgow Rangers verlieren in Bilbao mit 2:0, der Traum vom baskischen Finale, der Hoam lebt also weiter und Den absoluten Fiebertraum gibt es natürlich auch noch in Old Trafford. Nach 2-2 bei Lyon gegen Manchester United ist es am Ende Harry Maguire, der ein Drei-Tore-Zyklus am Ende der Verlängerung abschließt. Und nach 120 Minuten, es ist kein Ergebnis nach Elfmeterschießen, steht es 5-4 zwischen Manchester United und Lyon. Und somit steht United im Halbfinale der Europa League gegen Bilbao, während die Spurs die weite Reise nach Bodø/Glimt antreten im Rückspiel.
Ja, ich meine, ich glaube, das kann man durchaus auch sagen bei Man United, dass ja dieser Sieg auch sehr wichtig ist, weil das ist ja der einzige Weg, der für sie irgendwie noch nach Europa führen kann, ne? Wenn man hier die Europa League gewinnt.
Tottenham auch.
Ja. Bei Tottenham auch, genau. Man gräbt da ja im unteren Drittel der Tabelle mittlerweile rum in der Premier League, was wirklich brutal ist. Deswegen, ja, gut, die Favoritenrolle, die steigt natürlich jetzt doch irgendwie für die beiden Teams. Die Chance ist aber natürlich wahrscheinlich nie so groß gewesen wie jetzt, dass es auch mal klappt bei diesen Gegnern, gerade Bodø/Glimt. Aber was Herr Lazio schon gezeigt hat, unterschätzen darf man die auf gar keinen Fall. Aber vielleicht so viel erstmal zum europäischen Fußball.
Genau, ja gut, wir machen den Sack dann zumindest noch zu, ja. Indem wir euch sagen, dass Djurgårdens IF den Sprung ins Conference League-Halbfinale gemacht hat. Also es gibt nicht nur eine Nordreise für Tottenham nach Bodø/Glimt, sondern auch Chelsea, die nachdem sie auf dem Heidenheimer Schlossberg gespielt haben, jetzt auch nach Djurgården fahren werden. Anderes Halbfinale, Betis gegen Florenz, die zum dritten Mal in diesem noch jungen Wettbewerb im Halbfinale stehen. Also das scheint der neue FC Sevilla der Conference League zu werden, nachdem Sevilla in der Europa League ja so gut abgeliefert hat. Genau, dann kommen wir zum deutschen Ligenfußball. Ja, vorher noch, kleiner Tipp, guckt euch mal noch die Aufzeichnung von Aston Villa gegen PSG an und achtet besonders auf die Champions League-Hymne, die vor Spielbeginn eingespielt worden ist.
Ja, stimmt. da mussten die Spieler auch ein bisschen lachen.
Ja, richtig. Also Weltklasse Real. Gerne beide Sorgen nochmal angucken auf dem Insta-Account. So, Frauenbundesliga, da wollten wir drüber sprechen. Sowohl bei Wolfsburg als auch bei den Bayern gibt es jetzt einen neuen Trainer. Denn aus Strauß sagt Tschüss quasi. Und in der Tabelle der Bundesliga, auf die haben wir nämlich in der letzten Woche gar nicht geblickt, müssen wir natürlich auch nochmal schauen. Durch die Länderspiele haben wir das ein bisschen aus dem Blick verloren. Wolfsburg und München stand jetzt auf den Champions-League-Plätzen direkt, Frankfurt auf der 3, da gibt es noch ein Duell, vielleicht mit Leverkusen, also Wolfsburg und Frankfurt duellieren sich um Platz 2, während die Münchnerinnen quasi sicher Meister sind, also ähnlich wie bei den Herren.
Ja, ganz genau, die Teams hinter Bayern lassen gerade so ein bisschen federn, Frankfurt gegen die Bayern sogar letztes Wochenende ja 3-0 verloren und Wolfsburg hat gegen Freiburg beim 1-1 Punkte liegen lassen, deswegen ja, sieht alles nach den Bayern-Frauen aus, was jetzt hier die Meisterschaft angeht und da gab's ja auch News, dass tatsächlich der erste Spieltag in der kommenden Saison, glaube ich, dann ja in der Allianz Arena sogar stattfinden soll bei den Bayern-Frauen.
Ja, das weiß ich gar nicht, ob das jetzt so ist, aber kann ich mir gut vorstellen und ist auf jeden Fall auch die richtige Nachricht, wenn wir auch sehen, ja, wenn die HSV-Frauen aufsteigen dürfen, die auch im Volkspark spielen, also das ist auf jeden Fall ganz klar die richtige Message und gerade in München wird ja auch immer gesagt, okay, da ist ja zum einen auch der Erfolg da, dass man das ganz gut legitimieren kann, das auch wirklich so zu tun. Die Forderungen sind nicht neu, dass die Bayern-Frauen auf dem Campus ja doch irgendwie untergehen. Das kriegen sie ja durchaus auch mal voll. Von daher, gute Nachricht. Und Benni hat, glaube ich, nochmal die Recherchemaschine angeschmissen.
Ja, das stimmt. Ich habe darüber ja lustigerweise in der Woche sogar geschrieben.
Dann solltest du es auch wissen.
Deswegen, genau, das Eröffnungsspiel, das steht sogar schon fest, ja. Das wird in der Allianz Arena stattfinden und ja, tolle Geschichte auch hier und auch ein Riesenansporn natürlich, ne. Man will, also wenn man diese erste Partie in der neuen Saison dann als amtierender Meister angehen kann, umso besser.
Ja, absolut. Dann kommen wir zu den Herren und starten in Liga 3 und es gab zwei Eilmeldungen am Ostermontag. Papst Franziskus ist verstorben und Kevin Volland kehrt zurück zu 1860 München. Und da wird dann auch in der dritten Liga spielen. So sieht das aus in der kommenden Saison. Wir blicken mal drauf, was der 34. Spieltag so gebracht hat. Die anderen da oben können doch noch gewinnen. Werden sich die Fans von Arminia Bielefeld denken. Wir waren zwischenzeitlich Tabellenführer. Jetzt sind wir wieder auf Platz 2. Es sieht im Moment ganz gut aus, dass wir die Relegation vermeiden können. 4-0 Sieg gegen Rostock, die eigentlich oben mit drin stehen. musste man sich echt die Augen reiben. Richtig geiler Ball, der da gespielt worden ist. Im Topspiel Erster gegen Dritter verliert Saarbrücken zu Hause gegen Dresden 1:4. Dadurch ist Cottbus jetzt wieder auf der 3, weil die gegen Viktoria Köln gewinnen. Und was soll ich sagen? In 2 Wochen gibt es das Spitzenspiel auf der Alm, 120 Jahre Arminia Bielefeld. Der Gegner ist Dynamo Dresden. Und vielleicht kann da auch schon der Aufstieg klar gemacht werden. Das wäre wirklich ein richtiges Brett, wenn wir nicht vorher bei IAIAIAO Ingolstadt untergehen. So wie letzte Saison.
Aber ja, es ist ja wirklich brutal, was er gerade für eine Serie hinlegt. Das macht ja richtig Spaß. Und alle Teams straucheln da gerade so ein bisschen. Aber Arminia geht gerade wirklich stabil in Richtung Aufstieg, könnte man fast meinen. Ja, mal sehen, ob das jetzt so bleibt oder ob es da noch mal ein, zwei Fallbeile kommen, die dazwischen vielleicht doch noch im Weg stehen.
Davon ist auszugehen. Ich hoffe nur, dass das Fallbeil am Ende nicht der VfB Stuttgart ist. Aber das besprechen wir nochmal in ein paar Wochen. Unterdessen sind die Hessen von WN Wiesbaden dann doch nochmal für eine Schlagzeile gut. 3:0 Sieg, jetzt Tabellenplatz 11 und sie besiegeln das Schicksal von Unterhaching, die jetzt sicher abgestiegen sind. Das ist also schon klar. Ja, nächstes Jahr dann gegen Hessen-Kassel in der Regionalliga. Ach Quatsch, nee, es gibt auch noch die Regionalliga Bayern. Ich habe mich gestern ein bisschen durch die Regionalliga geklickt. Das ist ja wirklich auch ziemlich absurd. Wo der Bruder von Jonas Urbich übrigens beim ersten FC Düren jetzt im Tor steht. Der Influencer-Verein, der neue. Aber das führt so weit. Wir kommen zur zweiten Liga. Bei Schalke wird diskutiert, kommt Markus Anfang, wann geht Kees van Wonderen sportlich gesehen? Im Topspiel ein 2:2 gegen den HSV, das nicht nur aufgrund von Bengalos, sondern auch von 4 Toren Schlagzeilen macht. 4 Tore beim Topspiel, kommen wir nachher auch nochmal drauf zu sprechen.
Und einer sehr frühen roten Karte von Kenan Karaman, ja schon in der zweiten Minute, glaube ich. Ja, offene Sohle. Voll auf Fuß reingerutscht. Ja, was willst du da sagen? Das ist eben rot, auch für einen Schalke-Kapitän in der zweiten Minute. Genau, das heißt, wir haben eigentlich faktisch eine gesamte Partie lang gegen den HSV in Unterzahl agieren müssen. Ich persönlich habe den Moment genutzt, um wieder auf Darts zu schalten und habe gedacht, das Schlamassel will ich mir nicht angucken. Comes out, wir zeigen mit die beste und engagierteste Leistung der vergangenen Wochen und holen am Ende einen verdienten Punkt gegen den HSV. Die wiederum sind jetzt das 2. Spiel in Folge ohne Sieg, haben ja 2-4 gegen Braunschweig verloren. Jetzt lassen sie Punkte gegen Schalke liegen, 2 Teams aus dem unteren aus der unteren Tabellenhälfte. Ich sag mal so, die Teams, die da noch warten, unter anderem ja, glaube ich, auch Fürth noch und Ulm, die sind auch aus dem unteren Drittel. Irgendwie hat man gegen diese Teams Riesenprobleme.
Ja, guck mal, dass sich das da irgendwie noch so ein bisschen entspannt tabellarisch. Das ist aber tatsächlich auch eine sehr interessante Tabellenregion, in der sich Schalke da befindet, weil es unfassbar eng ist, wie ja komplett die zweite Liga. Man ist ja erst punktgleich mit Darmstadt, die den 4. Heimsieg in Folge landen gegen Hannover 96, die ja fast schon zum Tabellennachbarn mutieren. Da ist jetzt nur noch die Hertha dazwischen, aber eben auch einige Punkte. Was gibt's sonst noch zu berichten? Düsseldorf nur 1 Punkt gegen Elversberg, da nehmen sich die vorne fast so ein bisschen selbst die Punkte weg. Magdeburg gewinnt gegen den sicheren Absteiger, ist es eigentlich schon sicher, weiß ich gar nicht, Regensburg, aber da wird auch nicht mehr viel gehen. Jetzt Tabellendritter, Köln ist wieder Tabellenführer, der HSV ja nun mit einem 1 Punkt aus Schalke weggefahren und Köln gewinnt gegen Preußen Münster 3:1. Also das ist so ein bisschen ähnlich wie in der dritten Liga gerade, dass die beiden Mannschaften oben schon relativ den Aufstieg sicher haben und man sich im jeweiligen Fanlager sicher ist, dass das mit dem direkten Aufstieg doch noch klappt. Aber HSV und Frühling ist ja dann doch immer noch eine Kombination, die einen da so ein bisschen zögern lässt.
Ja, aber da muss echt viel passieren, dass sie das noch verkacken. Also die Ausgangslage war ja nie so gut wie in dieser Saison. Man hat ja jetzt verhältnismäßig spät angefangen, zu verkacken in Anführungszeichen, oder der Frühling, der negative Frühling für den HSV geht noch nicht so lange. Vielleicht reicht es jetzt ausgerechnet in dieser Saison mal für den Aufstieg. Auch wenn die Schalker dann im Stadion gesungen haben, erste Liga ohne den HSV oder so ähnlich. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht dran, dass der HSV in dieser Saison sich das noch nehmen lässt.
Ja, habe ich auch gehört, genau. Und dann noch beste Grüße an Daniel Scherning. Ich habe keine Ahnung, was der Mann macht. Braunschweig gewinnt gegen Kaiserslautern 2:0. Das heißt, falls Bielefeld-Relegation geht, es geht immer eher gegen Preußen Münster. Aber Wir wollen es nicht beschreien. So, dann kommen wir in Liga 1. Es gab kein Spiel am Karfreitag. Logischerweise, auch wenn es nicht allen gefällt, aber ist nun mal so. So, Samstag, Leipzig gegen Kiel, nur 1:1. Wichtiger Punkt, ganz unten drin für die Kieler. Es könnte zu spät sein, aber das rettende Ufer heißt in dem Sinne zumindest Relegation. Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Die Bayern mit dem ungefährdeten 4:0 Erfolg in Heidenheim, die damit auf Platz 16 bleiben. Werder Bremen gegen Bochum 1:0 Erfolg, muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen, ist tabellarisch so auf jeden Fall in Ordnung. Bremen weiter mit Europa-Ambition. Mainz 05 verliert im Champions League Platz, rutscht sogar ab auf Platz 6. Jetzt also sogar die Europa League am Wackeln, wenn da Dortmund, Bremen von hinten drücken. 2:2 gegen Wolfsburg. Und Samstagabend, Benny, Union gegen Stuttgart. 8 Tore in der ersten Hälfte. Das gab es noch nie in der Bundesliga-Historie. 4:4. Zur Halbzeit und auch nach 90 Minuten.
Ja, es war wirklich unfassbar. Und dann dieser, das Highlight natürlich, dieser ich glaube, es war Querfeld, der dann zum 3:2 von Union den Ball mal sowas von aus, wie viel Meter werden das sein, 35?
34 waren es, glaube ich. Lothar Matthäus war dieses Jahr oder im letzten Jahr nur so laut am Mikrofon, als Florian Wirtz gegen die Spanier getroffen hat. Aber da war er auch laut.
Ja, und also dann ging die Kamera zu Baumgart und er stand da wirklich wie ein Stein, weil das nicht fassen konnte, dass er erstens aus dieser Situation gedacht hat, ich schieße jetzt mal, und zweitens den Ding sogar sowas von in die Maschen jagt. Richtig, richtig geil. Aber ja, das Ergebnis in der ersten Halbzeit gibt einen den Eindruck, dass beide Mannschaften ohne Verteidigung gespielt haben. Jedenfalls Expected Goals haben, glaube ich, gesagt, bei beiden waren die Expected Goals rund sogar unter 1.
Ja.
Da denkst du dir so, was war da denn los?
Ich glaube, bei einem knapp drüber, beim anderen drunter. Und das ist ja auch ein bisschen schade gewesen. Ich habe danach so ein bisschen die Headlines der verschiedenen Medienseiten angeguckt. Ich selber habe dann irgendwie noch den Klassenerhalt mit reingemogelt, weil mit diesem 4:4 zu Hause sichert sich Union ja auch noch die Klasse. Und das ist ja total untergegangen, weil du irgendwie dieses Ergebnis reinbringen wolltest, den Bundesliga-Rekord in der ersten Hälfte und das Union die Klasse gehalten hat. Die Emotionen waren also kaum einzustufen an diesem Abend in Berlin, Köpenick an der alten Försterei. So, wir haben über die Bayern gesprochen, die haben ihre Pflichtaufgabe erfüllt, Leverkusen hat das nicht geschafft. Am Sonntagabend nur ein Punkt auf St. Pauli und damit sind die Bayern quasi schon fast sicher Meister, können am Samstag schon das Ding holen, wenn sie gegen Mainz gewinnen und Leverkusen nicht gewinnt. Gegen Augsburg, glaube ich, sind die dran. Augsburg selbst am Sonntag auch gefragt gewesen in einer der müdesten ersten Hälften, die ich von Eintracht Frankfurt überhaupt jemals gesehen habe. 0:0 gegen die SGE. Guter Punkt für Augsburg, für Frankfurt. Mhm. Ja, noch ist es Platz 3. 3 Punkte nach hinten geht in Ordnung. Und das Borussen-Duell geht zugunsten von Dortmund aus 3:2 auf dem Weg nach Europa. Eher Dortmund als Gladbach.
Wahnsinn, was das für ein Fußball ist bei Leverkusen gerade, ne? Also vor 3 Spieltagen dieses 1:0, wo man sich gerade so gegen Heidenheim gemüht hat und die schlechtere Mannschaft war. Dann spielt man 0:0 gegen Union. Dann spielt man jetzt 1:1 gegen St. Pauli. Also ich weiß nicht, was da los ist, aber das kann man durchaus als ein kleines Leistungsloch empfinden, was da gerade in Leverkusen passiert. Genau, und Bayern, es sieht nicht danach aus, als würden die sich das noch nehmen lassen. Dafür sind sie einfach trotzdem in der Liga zu konstant, haben sich da jetzt ein bisschen den Frust von der Seele schießen können. Und genau, ja, so viel zu diesem Spieltag.
Genau, und dann würde ich sagen, machen wir noch einen ganz schnellen Ritt durchs internationale Geschäft, denn unter anderem steht fest, dass die Foxes wieder abgestiegen sind. Leicester City wird nächste Saison nicht in der Premier League spielen, alle 3 Aufsteiger gehen ja direkt wieder runter, so ist zumindest der Anschein aktuell, und das ist Wahnsinn, was da direkt über dem Strich los ist. West Ham, Tottenham, Wolverhampton, Manchester United, Everton, Crystal Palace, es ist wirklich Wahnsinn, was da in dieser Liga los ist. Genau, das zum einen, also Liverpool sorgt für den Leicester-Abstieg, Celta Vigo denkt sich, ja gut, nachdem die Barcelona 11 ins Halbfinale der Champions League eingezogen ist, kann man da mal gewinnen, liegen 3:1 vorne, nee, die Hansi Flick 11 denkt sich, nicht mit uns, 4:3, die drehen das Spiel noch zu Hause. Und in Frankreich gibt es kein schönes Ereignis, denn beim Sieg von Saint-Étienne wird der Assistent von François Letixier, einer der schönsten Schiri-Namen, wohl von der Münze am Kopf getroffen. Das Spiel ist 45 Minuten unterbrochen. Das muss so nicht sein. Und in Italien spitzt sich der Meisterschaftskampf weiter zu. Neapel gewinnt, Inter verliert. Beide sind punktgleich nach 33 Spieltagen. Jetzt am kommenden Wochenende sind die Spiele aufgrund des Papsttodes verschoben. Das wird ein wahres Krimi-Finish in Italien.
Absolut. Ich meine, Inter hat ja auch zwischen den Bayern-Spielen Punkte liegen lassen. Vielleicht wird es doch nochmal spannender, als wir dachten erst. Da wird auf jeden Fall noch einiges passieren und auch da werden wir unser Auge drauf behalten, natürlich.
Ja, und dann würde ich sagen, sind wir für heute durch. Es war so ein bisschen eine Durch-den-Wind-Folge, möchte ich mal sagen.
Bisschen.
Aber es liegt am besonderen Feiertagsmut vielleicht. Dann wünschen wir euch viel Spaß mit sämtlichen Playoff-Spielen, die in den nächsten Tagen anstehen. Und sonst gibt es natürlich Radsport-Groß-Events und Tennis-Groß-Events, die ihre Schatten vorauswerfen. Und, das darf an der Stelle nicht so vorkommen, nutzt doch mal die Gelegenheit und schaut bei der Snooker-WM rein. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Sehr schön, dass das von dir kam. Ciao.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.